einer gewissen Abfolge folgt auch. Die Psalmen davor, die spielen da schon eine Rolle, Psalm 105 und Psalm 106. Und ja, Jörg hat es schon angetönt, das ist ein Dankpsalm, Psalm 107. Und wir wollen uns ja das anschauen. Das ist sehr spannend. Wir dürfen darin vor allem etwas erkennen. Und das ist mal die gute Nachricht, das Evangelium. Das werden wir heute so ein bisschen herausarbeiten und versuchen, da miteinander auch tiefer zu gehen in diesem Psalm. Der Psalm, der hat 43 Verse. Wir werden uns heute nur die ersten 32 Verse anschauen. Ich habe vorhin an 4 Personen den Zettel verteilt und ich lade euch jetzt ein, einfach laut und deutlich mal den Predigttext mit uns zu lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Kannst du nachher verteilen. Maria beginnt mit den ersten 9 Versen.
Schiff wurde gegen den Himmel geschleudert, dann hinuntergestürzt.
Ja, vielen Dank. Soweit mal die ersten 31, 32 Verse. Ich lese gerade noch mal die ersten drei Verse, um so ein bisschen in den Kontext reinzuführen. Halleluja heißt es dort. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die er aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus fremden Ländern gesammelt hat, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Weil das Volk ungehorsam war, hat Gott es zerstreut. Wir sehen das an vielen Stellen, wie Gott das wahrgemacht hat, das zum Gericht werden lassen hat für sein Volk. Er konnte nicht über diesen Ungehorsam hinwegsehen. Gott kann nicht über Sünde hinwegsehen. Und wir sehen hier, diese Zerstreuung war auf der einen Seite Gericht. Aber weil Gott, das lesen wir auch in Psalm 106, gleichzeitig seinem Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, treu bleiben möchte und treu bleibt, hat er sie auch wieder in seiner Gnade gesammelt. Von Ost und West, aus Nord und Süd. Gericht bedeutet, die Zerstreuung, die bedeutet der Gericht, aber diese Sammlung, die stattfindet, bedeutet Gnade. Aufgrund, dass Gott gütig ist, und zwar ewig gütig, hier im Hebräischen klingt dieses Wort, diese Güte, dieses Wort lässt sich noch besser umschreiben mit loyaler Liebe. Also Gott ist fest darin, seinem Volk sich gnädig zu erweisen, gütig zu sein. Er erlöst es. Und um diese Tatsache jetzt herum beschreibt der Psalmschreiber hier vier kurze Geschichten. Jetzt darf ich mal noch bitten, dass die Predigttexte noch ausgeteilt werden oder einfach rumgehen. Dort auf den Zetteln findet ihr jetzt noch die ersten Verse aus dem Psalm. Und ihr könnt gleich erkennen, dass hier der Psalmist vier kurze Geschichten erzählt oder beschreibt von verschiedenen Personengruppen. Der Psalmist, der nennt hier vier Situationen von Menschen, die in eine Not geraten sind, bewusst in eine Not geraten sind, um Gottes Gnade und Erlösung zu erkennen und zu erfahren. Ihr seht es auf dem Zettel, dass auch diese vier Situationen einem ähnlichen Schema immer folgen. Zuerst wird die Situation der Gruppe Leute beschrieben, was sie tun, was Gott tut und was sie darauf tun sollen. Das folgt immer diesem Schema. Ich möchte heute Abend euch einladen, mal zu schauen, ob ihr euch in einen oder mehreren dieser Geschichten wiederfinden könnt. So wollen wir miteinander tiefer gehen in diesem Psalm und auch staunen darüber, über diese Tatsache, die hier ja am Anfang beschrieben ist, dass Gott eben ewiglich gütig ist, dass wir darüber, ich hoffe, heute Abend wieder mehr ins Staunen kommen, dass Gott seine Leute erlöst. Lass uns einsteigen in diese erste Geschichte, die der Psalmist beschreibt. In Vers 4 lesen wir davon, dass es da eine Gruppe von Menschen gab, die in dieser Situation waren, wie so Verirrte, die sich verirrt hatten, Wandersleute, Wüstenwanderer. Hier muss man sich eine Gruppe von Leuten vorstellen, die irgendwie aus einer Verwirrung in diese Situation gekommen sind. Vielleicht auch solche, die Hals und Kopf, über Hals und Kopf alles stehen und liegen lassen haben und in die Wüste geflohen sind. Eventuell vor dem Gerichtshandeln Gottes. Manche Ausleger gehen sogar so weit zu sagen, dass diese Gruppe von Leuten unklug war oder einfach nur dumm. Es ist nämlich dumm, sich auf öde und verlassene Wege zu begeben und dann zu meinen, an diesem Ort einen Platz zu finden, wo Menschen leben. Das heißt hier, sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnten. Es ist dumm, durch die Wüste zu wandern, ohne sich ausreichend Proviant und Wasser mitzunehmen. Also diese Leute, die sind nicht aus Zufall in diese orientierungslose Situation gekommen. Sie waren unbedacht. Und erst als sie sich in dieser Lage, die lebensbedrohlich sogar für sie wird, ihr Lebenswille schwand dahin, heißt es in Vers 5, da finden sie heraus, in welcher misslichen Lage sie überhaupt sind. Kennst du das aus deinem Leben auch? Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst und du hältst dich gar nicht für so dumm. Eigentlich sehnst du dich nach einem Ort, um Gott näher zu kommen, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, deine Einsamkeit zu besiegen und in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu kommen. Vielleicht sehnst du dich nach Sättigung, nach dem Ort, wo Lebensdurst gestillt wird, wieder gestillt wird. Und eigentlich weißt du, dass dieser Ort bei Gott ist, in seiner Nähe. Aber du lässt dich täuschen. Du suchst das Göttliche auf weltlichen Wegen. Das ist dumm. Das führt in die Irre. Du wolltest diese innige Beziehung zu Gott wieder neu aufleben lassen und wusstest eigentlich, wo sie zu finden ist. Dort, wo er spricht, in seinem lebendigen Wort. Und anstatt das Wort Gottes aufzuschlagen, wo du ihn findest, wo du deinen Schöpfer sehen und erleben kannst, bist du mit anderen Dingen beschäftigt. Gehst auf anderen Wegen. Hängst mehrere Stunden am Smartphone. Das ist dumm. Es führt in die Irre und lässt dich hungrig und durstig zurück. Also ich gehöre mehr zu diesen Dummen, als mir lieb ist. Eigentlich den Ort zu kennen, wo meine Seele ruhig wird. Durch das lebendige Wort Gottes, das frische Wasser, das meinen Durst wirklich stillen kann und sich doch auf diese öde und verlassene Wege zu begeben. Das kann so weit führen, dass es den Lebenswillen raubt, wie wir hier in Vers 5 bei diesen Leuten sehen. Und diese lebenslose oder auch lebensbedrohliche Situation, die kann Angst machen. Wenn ich verirrt bin, wenn ich nicht mehr weiß, wo es lang geht. Und was machen hier diese Leute? In Vers 6 am Anfang, da heißt es, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und Gott, er reagiert darauf mit seiner Gnade und seiner Güte. Er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie auf richtigen Weg und so fanden sie einen bewohnten Ort. Und Auswirkung dieser Güte Gottes soll jetzt sein für diese Menschen in Vers 8. Lasst uns den laut gemeinsam lesen, Vers 8. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Gehen wir zur nächsten Geschichte, ab Vers 10. Hier sind Leute in dieser Geschichte, die der Psalmist in seinem Lied hier beschreibt, die gefangen sind, die im Kerker sitzen, die von dem Tageslicht nicht viel mitbekommen. Bei diesen Leuten hat die Auflehnung gegen Gottes Reden zu einem Leben in Dunkelheit geführt. Diese Leute schlagen den Rat des Höchsten aus, müssen mit der Konsequenz eines Lebens in der Finsternis klarkommen. Da ist ein Gott, der sagt, ich habe dich geschaffen. Ich weiß, was am besten für dich ist. Nimm diesen Weg. Und sie sagen, nein, wir wollen nicht hören auf das, was du zu sagen hast. Da ist dieser Höchste, der im Ozean bestimmt, wo sein Platz ist, der an der Küste sagt, hier bis hierhin geht dein Wasser und nicht weiter. Und was macht der Ozean? Sein Wasser geht nur bis dahin. Die Schöpfung ist gehorsam. Und dann kommen da Menschen, die sagen, nein, wir wissen es besser. Wir sind deinem Wort ungehorsam. Wir leben lieber autonom und wollen nicht von dir abhängig sein und von deinem Wort. Das ist die Rebellion. Und wieder gehöre ich zu diesen Rebellen mehr, als mir eigentlich recht ist. Wie geht's dir? Da ist doch keiner von uns, der nicht Gottes Wort missachtet hat. Jeder von uns hat doch schon mal gesagt, meine Wege sind besser als deine Worte. Meine Weisheit ist besser als dein Rat. Rebellion ist die Geschichte des Menschen von Anfang an. Es fängt ja beim ersten Menschen schon an. Er war frei, alles von jeder Frucht zu essen. Außer von dieser einen. Und dann kam der Feind, der meinte und sagte, hör nicht auf diesen Höchsten und seinen Rat und du wirst wirklich frei sein. Und der Mensch rebellierte gegen Gott und das war das, was Gott sagte, war für ihn nicht bedeutsam. Und er verlor die Möglichkeit, in einer vertrauten Beziehung zu seinem Schöpfer zu leben. Die Rebellion, das, was die Bibel Sünde nennt. Im Neuen Testament haben wir einige dieser Listen, die ja nicht vollständig sind, aber einen guten Einblick geben, was damit auch gemeint ist. Neben dem Zustand, dass wir von Gott getrennt sind, ist es Stolz, ist es Neid, Wut, die sexuelle Sünde, sowohl in Gedanken, aber auch in Handlungen, die Liebe zum Geld, der Hass. Und die größte Versuchung darin ist, zu sagen, nichts davon trifft auf mich zu. Und das führt letztlich zu Verletzung, zu Bitterkeit, zu fehlender Vergebung, zu Angst, zu Sorge, zu Finsternis, zur Dunkelheit, zur Gefangenschaft. Die meisten von uns würden vielleicht sagen, ja, also eigentlich bin ich schon frei zu tun und zu lassen, was ich möchte. Ich bin ja gar nicht so gefesselt. Ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wo dir das wieder passiert, dass du das tust, was du eigentlich nicht tun willst. Wenn der Feind kommt, Satan kommt und sein Lasso wirft und du dich von ihm wieder binden lässt. Vielleicht ist dir diese Geschichte vertraut von diesen Leuten. Es wäre schlimm, wenn das das Ende wäre. Und das ist es nicht. Sie schreien in ihrer Not, wie wir es hier wieder lesen, bringen ihre Bedrängnis, ihre Dunkelheit, ihre Finsternis zu Gott. Sie schreien, sie rufen das aus. Und was tut Gott? Vers 13, den zweiten Teil. Und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Dunkelheit und Finsternis und ihre Fesseln zerriss er. Sie kommen mit ihrer Bedrängnis, Gott kommt mit seiner Güte. Und schließlich soll die Reaktion darauf sein, Vers 15. Lasst uns laut zusammen Vers 15 lesen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Lass uns eintauchen in die dritte Geschichte. Da sind in dem Lied von diesem Psalmisten Menschen in dieser Geschichte, die Leid erleben, die elend sind, könnt auch übersetzen, die krank sind. Und diese Gruppe ist ähnlich gelagert wie die zweite. So wie die zweite Gruppe sind diese Leute hier scheinbar selbstverschuldet in ihre notvolle Situation gekommen. Sie waren vermessen, lesen wir da, und sind einen Weg von Unrecht und Schuld gegangen. Also diese Leute, die haben bewusst, mehr oder weniger bewusst, etwas Schlechtes und Böses getan, und das ist der Grund, warum das Schlechte jetzt auf sie zurückfällt. Sie sind krank und leiden. Ihnen geht es sogar so elend, dass sie nichts mehr essen wollen, dem Tod nah sind. Und was machen die Leute in ihrer Bedrängnis? Vers 19, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Gottes Reaktion darauf, und er rettete sie aus all ihren Ängsten. Gottes Erlösung ist hier nur ein Komma entfernt. Wir bringen ihm unsere Bedürftigkeit und er gibt uns dafür Gnade. Gottes erster Impuls auf unsere Bedrängnis ist seine Barmherzigkeit. Was für ein irrationaler Tausch. Bedrängnis, Not und Gott hat dafür Güte und Barmherzigkeit. Wozu soll Gottes Rettung führen? Lasst uns zusammen Vers 21 laut vorlesen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. So gehen wir jetzt noch kurz in die vierte Geschichte und letzte Geschichte herein. Ihre Situation, Vers 23 bis 27. In dieser Geschichte sind Leute, Seeleute könnte man auch sagen, die ihrer Arbeit nachgehen und Handel treiben. Und dabei Gott auch erleben in seinen machtvollen Taten und Wundern. Sprich, sie sind in ihrem Alltag unterwegs, erleben sozusagen wie eine Sonnenseite und dürfen sogar darüber staunen, wie groß Gott ist und was er tut, wie er die Dinge lenkt. Und dann kommt dazwischendrin dieser unbequeme Satz in Vers 25. Er sprach nur ein Wort und ließ einen mächtigen Sturm aufkommen, der die Wogen des Meers hoch auftürmte. Diese Leute geraten in Seenot, weil Gott einen Sturm schickt. Dieser Abschnitt erzählt uns tatsächlich die Geschichte davon, dass es einen Gott gibt, der Menschen einen Sturm schickt, den er später auch bereit ist zu stillen. Passt es in dein Gottesbild? Auf der einen Seite gibt es da vielleicht Menschen, die reagieren auf das, was hier steht, folgendermaßen. Die sagen, ja, wenn Gott diesen Sturm in meinem Leben geschickt hat und ich dabei sogar noch allen Mut verliere, dann will ich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Das Problem, wenn du dich auf diesem Weg begibst und einschlägst, dann hast du diese Schwierigkeit, wenn du dann in der Not bist und bedrängt bist, dass du keinen Ort hast, niemanden, an den du dich wenden kannst. Wer erlöst dich dann aus all deinen Ängsten? Auf der anderen Seite gibt es da vielleicht auch Menschen, die dann, wenn sie das lesen, einen Weg einschlagen und sagen, Gott geht seinen Weg so oder so. Daran lässt sich nichts ändern, du kannst Gottes Wege nicht ausweichen. Gott ist absolut souverän, er hat einen Plan, ich vertraue ihm und werde einfach mich fügen. Die sagen dann zu Gott, Herr, zieh dein Ding durch, wird schon gut kommen, ich werde schon irgendwie hinterherkommen. Das klingt ja eigentlich ganz fromm, aber es ist biblisch gesehen sehr einseitig. Ja, es ist doch so, dass Gott auf jeden Fall jedem einzelnen Ereignis deines Lebens wirklich einen Überblick hat und darüber Bescheid weiß, auch souverän ist in jeder deiner Lebenssituation. Das stimmt, das ist biblische Wahrheit. Und er möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Eine Beziehung, die von vertrauten und ehrlichen Gesprächen geprägt ist. Eine Beziehung, in der du als Kind Gottes dich ihm zuwendest. Dann, wenn du in Bedrängnis kommst, um Hilfe schreist. Das lesen wir hier ja auch in Vers 28 von Psalm 107. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Also da gibt es diese eine Option zu sagen, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, wenn er Leid in meinem Leben verursacht. Die anderen sagen, ach, er ist souverän, man muss einfach nur Gott machen lassen. Es gibt diesen dritten Weg. Ja zu sagen zu dem Sturm, den Gott schickt und gleichzeitig um Hilfe zu schreien. Aus einem tiefen Herzen heraus ehrlich vor Gott zu kommen und zu rufen. Gott ist interessiert an einer Beziehung. Er liebt es, wenn wir Kontakt mit ihm aufnehmen. Er hört sich das sehr genau an, wenn du und ich ihm unsere Bedürftigkeit bringen. Und wie reagiert er schließlich drauf? Und er holt sie aus all ihren Ängsten heraus, in Vers 28. Er verwandelte den Sturm in Windstille. Die Wellen des Meeres beruhigten sich. Er holte sie aus all ihren Ängsten heraus. Wer ist in der Lage, uns aus aller Bedrängnis zu befreien, wenn wir umherirren? Wie in der ersten Geschichte. Wer ist in der Lage, uns auf den richtigen Weg zu führen, wenn uns Hunger und Durst quälen und dass uns sogar der Lebenswille fehlt? Wer ist in der Lage, uns aus allen Ängsten zu retten, wenn wir unser Leben in Dunkelheit verbringen? Wer ist in der Lage, uns aus der Finsternis zu führen, wenn wir uns von der Sünde wieder in Ketten legen lassen? Wer ist in der Lage, uns aus all unseren Nöten zu retten, wenn wir vermessen einen Weg der Schuld und des Unrechts eingeschlagen haben? Wer ist in der Lage, uns zu heilen, wenn wir dem Tod schon nahe sind? Wer ist in der Lage, uns aus unseren Ängsten herauszuholen, wenn wir allen Mut verloren haben? Wer ist in der Lage, den Sturm in unserem Leben in Windstille zu verwandeln? War es Abraham, Vater der Kinder Gottes? War es Mose, der die Leute Gottes aus der Wüste geführt hat? Ist es vielleicht Josua, Ruth, Esther? Könnte es Daniel, Jeremia oder Jesaja sein? War es vielleicht ein Kirchenvater wie Augustin? War es Martin Luther? Könnte Dietrich Bonhoeffer in der Lage dazu gewesen sein? Nein, keiner war dazu in der Lage. Einzig unser Herr Jesus Christus ist dazu in der Lage. Epheser 4, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Jesu Weg war immer frei von jeder Sklaverei der Sünde. Deshalb war er in der Lage, diesen Weg zu gehen und uns zu retten. Sein Name ist Jesus. Das heißt, der Herr rettet. Entspricht das deinem Glaubensleben? Hast du das erlebt, dass du in diesen schwierigen, leidvollen, bedrängnisvollen Situationen zu deinem Herrn gegangen bist, ihn angeschrien hast um Hilfe und er dich ein Komma weiter erlöst hat, gerettet hat, rausgeholt hat aus diesem Schlamassel? Er tut es immer und immer und immer und immer wieder. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, wenn du in dieser Situation bist, wo alles auswegslos scheint, warum du auch immer darin gelandet bist, dann wend dich zu Jesus, schrei ihm deine Not entgegen und er wird dich aus allen Ängsten herausholen. Es ist nicht sicher, wann und wie er es tut, aber es ist sicher, dass er es tut. Wir bringen ihm unsere Bedrängnis und er bringt uns seine Güte. Und daraufhin wollen wir dankbar sein und ihn für seine Erlösung loben und preisen. Lass uns das tun, was wir hier in Vers 31 von Psalm 107 noch ein viertes Mal lesen. Vers 31, lass uns noch mal zusammen laut lesen. Nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Ja, seine Güte, die währet ewiglich, die bleibt, sie ist loyal, sie greift immer dann, wenn wir uns ihm zuwenden und schreien nach Hilfe. So wie es auch in Klagelieder 3 heißt, die Güte Jahwes ist nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf, an jedem Morgen ist sie neu. Deine Treue ist groß. Ich sage, alles was ich habe ist Jahwe, darum hoffe ich auf ihn. Gut ist Jahwe zu denen, die auf ihn hoffen und zu dem, der seine Nähe sucht. Unser Lobpreis ist primär nicht davon abhängig, wie und wann, in welcher Schnelligkeit oder in welcher Größe Gott uns rettet und wieder in den Frieden bringt. Unser Lobpreis hat das Fundament, dass wir einen Gott haben, der es tut, der darin loyal ist, der es sicher tut. Psalm 107, der allerletzte Vers von diesem Psalm, damit möchte ich gerne schließen. Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu verstehen, wie vielfältig der Herr seine Gnade erweist. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, immer wieder kommen wir in diese auswegslosen Situationen. Oft sind wir dumm und geraten selber da rein. Oft rebellieren wir gegen dich und geraten da rein. Oft ist es aber auch ein Prüfstein von dir, wenn du einen Sturm schickst, den du bereit bist, auch später wieder in Windstille zu verwandeln. Und wir wollen immer wieder fähig werden, uns nicht schämen vor dir und unsere Not, unsere Bedrängnis, auch unsere Dummheit zu dir zu bringen. Und wir dürfen gewiss sein, dass du ein Gott bist, der gütig ist, der in seiner Liebe absolut loyal ist. Wir wollen dich dafür loben und preisen. Wir wollen dieses Psalmlied von 107 mit einstimmen, diesen Dank, dass du dieser Gott bist. Wir kennen oft nicht den Ort, wir kennen nicht die Zeit, wir wissen auch oft nicht die Art und Weise, wie du es tun willst und tun wirst. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, und das ist zu 100% vertrauenswürdig, dass du es tun wirst. Deine Güte, die ist ewiglich. Amen.